Moin Lukas.
Moin Lutz, grüß dich.
Na, wie ist es?
Du, wie immer gut, wie immer vorfreudig auf die Folge und wie immer haben wir viel dabei. Was ist es genau?
Ja, wir werden im Rahmen der Fußballwoche bestimmt über unsere persönliche Leidensfähigkeit als Fußballfans sprechen, weil das Wochenende war für uns natürlich gar nicht schön. Mhm. Aber ansonsten haben wir noch ein paar andere Themen in der Fußballwoche und es soll auch um einen unserer beiden Vereine gehen, die wir supporten. Im Format, was wäre, wenn Fußballgott auf Leihbasis, da spinnen wir einfach mal ein bisschen wieder rum und dann haben wir noch ein paar Spiele aus 3 aus 9 mitgebracht, ne?
So sieht's aus. Dann gehen wir rein in den Rochen.
Ja, viel mehr gibt's auch gar nicht zu sagen. Folge 26, Couch Capitanos, ab geht's. Ja, ich habe es ja eben quasi schon angekündigt. Das war ein bescheidenes Wochenende, zumindest aus unserer Perspektive als Fans. Aber da können wir vielleicht auch immer noch später drauf eingehen. Es ist wieder ein bisschen was passiert. Und ich habe hier schon mal so ein paar Personalien vorbereitet, die ich dir einfach mal an den Kopf werfen möchte. Und die erste wäre Lars Ricken.
Ja, Mann. In der Karriereleiter hochgeklettert, der gute Lars.
Ja, tatsächlich. Ich habe nicht damit gerechnet. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich glaube, die Nachricht ist auch relativ neu. Wir nehmen am Montag auf und ich glaube, heute kam auch erst die Nachricht, dass Lars Ricken der neue Geschäftsführer von Borussia Dortmund wird und damit die Nachfolge von Aki Watzke antritt, der zwar noch das Thema Personal bis, ich glaube, Januar 2025 weiter betreuen wird, aber den Bereich Sport schon mal abgibt und Lars Ricken darf diesen Job aber nicht ganz alleine ausfüllen, beziehungsweise es gab ja noch eine weitere Personalie, die schon in den letzten Wochen und Monaten gehandelt wurde und Sven Mislintat ist zurück beim BVB und ja, wird auch eine Funktion haben. Das heißt, es gibt so ein neues Dreigestirn bei Borussia Dortmund aus Ricken, Kehl und Mislintat. Was hältst du erstmal? Ganz offen gefragt, was hältst du davon?
Ich finde, dass man da irgendwie so ein bisschen, man braucht zwei Blicke, um das richtig einordnen zu können. Als die Meldung kam, vor ein paar Stunden war das ja, glaube ich, dachte ich so, Lars Ricken ist jetzt irgendwie der neue Geschäftsführer Sport, neben einem Sebastian Kehl, der Sportdirektor bleibt und dann wird noch Mislintat zurückgeholt als technischer Direktor. Das sind ja letzten Endes doch drei Meldungen in einer, die mal eine Minute verdienen, um darüber nachzudenken, was das jetzt genau bedeutet. Und dann auch in Bezug auf die Personen bzw. die Fußstapfen, in die er getreten wird. Und mein erster Gedanke war, Lars Ricken folgt auf Watzke. Puh. Also ich muss gestehen, ich habe lange
nichts... Ein hartes Erbe auf jeden Fall.
Ja, und ich habe lange nichts von Lars Ricken gehört. Ich kann, weil ich auch jetzt nicht so nah am BVB dran bin, nicht wirklich beurteilen, wie kompetent er ist. Aber das war so mein erster Impuls, dass ich dachte, der tritt da in große Fußstapfen. Dass sie Mislintat zurückholen, ich finde, das kannst du fast nicht losgelöst von der ganzen Besetzungsmeldung betrachten. Das finde ich erstmal gut. Ich finde es spannend, dass sie ihn als technischen Direktor einsetzen. Mislintat hat für mich immer irgendwie Kadernähe oder an der Zusammenstellung des Kaders große Konnektivität verkörpert. Von daher.
Der hat diesen Begriff, der hat diese Funktion ja quasi in der Bundesliga so ein bisschen miterfunden, sage ich mal. Ne? Also, dass es einen Kaderplaner gibt, der wirklich eigentlich nur dafür zuständig ist, gab es vorher nicht in der Häufigkeit, würde ich sagen. Also, da war Dortmund schon, glaube ich, sehr, sehr weit, was das angeht. Und der hat ja auch über Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Aber wollte ich gar nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Also genau darauf wollte ich hinaus, dass es halt, wie ich finde, abgesehen von Kehl, der jetzt in seiner Funktion bleibt, in der er vorher tätig war, nicht nur neue Namen sind, sondern auch neue Namen, die irgendwie in neuen Rollen unterwegs sind. Und das gleichzeitig in der Nachfolge von wirklich etablierten Bundesliga-Dinos auf diesen Positionen. Bin super gespannt. Insgesamt, also wenn man dieses ganze Konstrukt betrachtet, hast du dann ja das Dreiergespann auf der Trainerbank sitzen, also Terzic, Kehl, Şahin, dann hast du
Bender
und dann hast du Kehl, Meslintat und eben Ricken irgendwie auf dem Balkon sitzen. Das hat schon, wie soll ich sagen, auch an gute alte Zeiten zurück. Ich bin gespannt, was das gibt.
Ja, bin ich auch gespannt. Also grundsätzlich glaube ich, das ist auch ganz bewusst dieser Schritt und deswegen wurde ja auch schon jetzt in der letzten Zeit erstmal gewartet, was für einen Titel Meslintat bekommt. Jetzt lichtet sich das ja so ein bisschen der Nebel, warum das passiert ist, weil die halt erstmal gucken mussten, okay, wollen wir mit Ricken das machen? Schätze ich jetzt einfach mal, dass das im Hintergrund alles schon gelaufen ist. Der war ja schon in einer wichtigen Funktion. Seit Januar 21 war Direktor Nachwuchsleistungszentrum. Das heißt, der ist in dem Verein ja schon immer auch sehr fest verwurzelt und vorher als Jugendtrainer, glaube ich, auch gearbeitet. Aber ich glaube, es könnte auch eine ganz bewusste Entscheidung sein, die Last oder die Fußstapfen, die Watzke hinterlässt, auch nicht nur von einer Person füllen zu lassen, weil das natürlich direkt sehr viel Verantwortung auch ist für jemanden, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in einer ähnlichen Position hat. Dementsprechend, wenn es dann mal nicht läuft, kann man natürlich erstmal mit dem Finger auf eine Person zeigen und so kann man sagen, hey, das ist hier alles im Verbund beschlossen und es ist nicht nur eine einzelne Person, an der das festzumachen ist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter, smoother Einstieg für Lars Ricken auf so eine Position. Aber ja, eigentlich passt es ja wie die Faust aufs Auge, so was du schon gesagt hast. Eben diese Position mit wirklich mit Leuten aus dem Verein zu besetzen, die jahrelang diesen Verein schon kennen und begleiten, macht Dortmund meiner Meinung nach immer sehr, sehr viel richtig, weil das sieht man auch an Vereinen wie Freiburg, dass das eigentlich ein Erfolgsrezept ist. Die Leute, die den Verein kennen, die das Umfeld kennen und sich auch in dem Umfeld wohlfühlen und vielleicht sogar dieses Umfeld auch mitgeprägt haben über die letzten Jahre. Ich bin gespannt, ob Dortmund ja an die erfolgreichen Jahre oder die Erfolgsstory jetzt eigentlich seit Watzke und Co. da in Verantwortung sind, auch weiterführen können. Weil wenn wir überlegen, wo Dortmund von Anfang der 2000er, klammern wir mal die Meisterschaft aus, ganz am Anfang des neuen Jahrtausends, dann war das auch schon eine ziemliche Achterbahnfahrt, die jetzt eigentlich erst so in den letzten 10, 15 Jahren wieder Stabilität gefunden hat. Und da ist ja Aki Watzke nicht rauszunehmen aus dieser Rechnung. Von daher, ja, wie gesagt, große Fußstapfen, aber ich bin gespannt, wie die sich schlagen und wie das weitergeht in Dortmund. Ich habe direkt noch eine weitere Personalie. Über den haben wir in den letzten Wochen und Monaten schon viel gesprochen. Es ist Julian Nagelsmann, der seinen Vertrag vorläufig bis 2026 verlängert hat. Das heißt, auch die WM soll mit ihm als Bundestrainer bestritten werden. Ich hatte es direkt mal bei uns in unserer kleinen Kickbase-Runde, da sind insgesamt 10 Leute mit mir drin, so ein Stimmungsbild eingefangen. Viele waren sich eigentlich direkt sicher, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, vor allem aber auch für Julian Nagelsmann, muss man sagen, weil das jetzt vor der EM und vor dem sportlichen Ausgang schon festzulegen und zu sagen, ja klar, wir machen auf jeden Fall weiter, für Nagelsmann natürlich ein Jackpot, weil der hat einen sicheren Vertrag. Gleichzeitig finde ich es dann doch ein bisschen komisch, wenn wir da jetzt wirklich wieder mit Pauken und Trompeten rausfliegen sollten, dann zu sagen, ah ja, aber der soll es eigentlich auch fürs nächste Turnier werden,
ja,
finde ich eine mutige Entscheidung. Wie hast du es aufgenommen?
Ich glaube, dass diese Entscheidung doch sehr auch von Julian Nagelsmann aus getriggert wurde. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben zu Gesprächen gekommen ist mit den Bayern im Hintergrund und dass Nagelsmann dann ja offensichtlich, so wenn man den Informationen Glauben schenken darf, wirklich überlegt hat, ob er zurückkehren soll zu den Bayern und dann gesagt hat, nee, mache ich nicht, der Stachel sitzt noch zu tief und damit zurück zum DFB gegangen ist und gesagt hat, hey, hört zu, Freunde, ich brauche jetzt auch für meine Seelenruhe und für meine Planungssicherheit dann die Vertragsverlängerung. Und dass der DFB von sich aus vielleicht gar nicht unbedingt den Vertrag verlängert hätte. Das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich sehe es mich genauso wie du. Ich glaube, es hätte gut getan, hätte man das Turnier gespielt, wäre bei der ursprünglichen Vereinbarung gewesen, im übertragenen Sinne von Spiel zu denken und sich dann hinzusetzen, eine Analyse zu machen und zu sagen, okay, wollen wir jetzt über das Turnier hinaus weiter zusammenarbeiten oder nicht? Und das Ganze ja auch dann verknüpft mit der Personalie Rudi Völler.
Ja, es gibt ja immerhin das Hintertürchen, das hat der DFB ja auch direkt verkündet, dass man ja nur einen deutlichen oder nur einen Teil des Gehalts weiterzahlen müsste, wenn man nach der EM sagt, okay, das war jetzt doch ein Schuss in den Ofen. Das haben sie sich wohl eine kleine Absicherung eingebaut, weil man ja auch immer noch Hansi Flick bezahlt. Das heißt, man hat immer noch aus den Fehlern gelernt. Ich habe mir letztens noch mal so einen Monat alten ZDF-Bericht über den DFB und auch die finanzielle Situation des DFB reingezogen. Und ja, dann ist das auch die richtige Entscheidung, da mal ein bisschen aufs Geld zu achten, weil auch dieser ganze DFB-Campus etc., das ist alles sehr, sehr teuer gewesen. Und ja, als DFB kalkulierst du natürlich eigentlich immer, dass du Minimum ins Viertelfinale kommst, wenn nicht sogar ins Halbfinale bei den großen Turnieren und dementsprechend auch Prämien kassierst. Ja, das ist jetzt die letzten Jahre ein bisschen ausgeblieben und dementsprechend ist das finanzielle Loch beim DFB gerade nicht unbedingt das kleinste. Deswegen, ja, finde ich auch gerade unter dem Aspekt das auch mutig, dann einfach zu sagen, ja klar, wir verlängern jetzt mal direkt 2 Jahre, aber ja, wie gesagt, der Hinweis auf das Hintertürchen, da dann nicht eben das gesamte Gehalt zahlen zu müssen. Ja, wir waren eigentlich schon auch bei Dortmund und nicht nur Dortmund hat in der Champions League gespielt, sondern auch die Bayern und sie sind tatsächlich beide weitergekommen. Ja, es ist eine wilde Saison für beide Teams, weil die Stimmung und auch die Leistung in den letzten Wochen und Monaten nicht darauf, dass es nicht angedeutet haben, dass am Ende beide Teams im Champions League Halbfinale stehen, weil der Dortmund denkt sich, Top 4 in der Bundesliga brauchen wir nicht, wir sind einfach Top 4 in Europa, das reicht uns vollkommen aus. Wild, wirklich wild.
Absolut. Und letzten Endes muss man ja auch sagen, wie sind denn beide weitergekommen? Ja, also wenn man die Art und Weise vergleicht, wie sie jetzt Bundesliga spielen, wie sich die Saison über große Teile gestaltet, dann kommt man ja bei beiden Teams zum Schluss, wie du richtigerweise sagst, das ist irgendwie nichts, das entspricht nicht dem, was man von der jeweiligen Mannschaft kennt, was man auch erwartet hat. Und wenn man dann aber schaut, wie sie in der Champions League weiterkommen, dann ist das ja teilweise entgegengesetzt zu dem, was wofür sie eigentlich bekannt sind und wofür man sie eigentlich kennt,
Ja,
ne? Also
komplett.
das finde ich sau interessant, dass einfach ein Bayern München sich fast schon in beiden Spielen darauf besonnen hat, sich hinten reinzustellen, um aufs Umschaltspiel zu gehen und den Fokus auf Konter und wenig Ballbesitz zu legen. Und auch Dortmund letzten Endes jetzt in den Spielen ein Harakiri-Fußball hinten offen, vorne offen, so ungefähr spielt. Das ist schon, ja, das finde ich irgendwie so eine ganz krasse Ambivalenz und irgendwie interessant. Ob das so gewollt ist, ja wahrscheinlich schon. Finde ich einfach wild.
Ja, finde ich gerade bei Bayern hat es mich auch gewundert, aber ja, wie sie es gemacht haben, ist halt wirklich sehr, sehr stark, ne? Also nehmen wir mal die erste Viertelstunde aus dem Hinspiel raus, wo Arsenal die wirklich an die Wand gespielt hat. Ansonsten haben die wirklich wenig anbrennen lassen. Und ja, die haben 2 Tore kassiert im Hinspiel, aber im Rückspiel haben die Arsenal so klein gehalten. Und Arsenal, die haben normalerweise pro Spiel haben die 6, 7 Großchancen so ungefähr, was sie sich da dieses Jahr rausspielen. Auch wenn sie natürlich jetzt gerade genau zu diesem Zeitpunkt eine etwas schwächere Phase auch in der Liga hatten. Niederlage zu Hause gegen Aston Villa und eben ein bisschen federn lassen. Das kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, aber gut für die Bayern. Aber wie sie es dann im Rückspiel auch umgesetzt haben, ist schon krass. Wie hast du nun die ganze Situation rund um dieses Foto von Thomas Tuchel vor seiner Mannschaft in der Kabine? Und dann natürlich kam da auch gleich wieder die Schlagzeile so, ja, also der Trainer soll jetzt hier die Kabine verloren haben, das glauben wir ja wohl nicht. Es ist auch schon ein bisschen, also für mich wirkte das einfach sehr gestellt, so jetzt zeigen wir es den Leuten mal, weil wir sind jetzt im Halbfinale. Du, wenn du jetzt im Halbfinale mit wehenden Fahnen einfach untergehst, dann brauchst du auch dich nicht irgendwie da noch nach dem Viertelfinale hinstellen und posen. Fand ich ein bisschen komisch, die Reaktion.
Ja, also fand ich auch, es wirkte unpassend, ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat nicht reingepasst in das Bild der letzten Wochen, Monate und eigentlich seit der Verpflichtung von Thomas Tuchel und diesem Missverständnis, das muss man ja einfach sagen. Was ich dann wieder spannend fand, war auch, dass irgendwie noch mal so eine Klamotte rausgeholt wurde, wo Sebastian Hoeneß, sag ich schon, Uli Hoeneß irgendwie erzählt hat, wie es damals auch mit Jupp Heynckes lief. so nach dem Motto, man war sich irgendwie zerstritten oder uneins darüber, wie es weitergehen soll und dass es nicht weitergehen soll und ein Ende auf Zeit und plötzlich spielten die Bayern den schönsten Ball, den sich Uli Hoeneß hätte vorstellen können. Worauf wollte er hinaus oder warum wurde dieses Fass aufgemacht? Ja, nach so einer wichtigen, aber richtigen Entscheidung kann man eben befreit aufspielen und am Ende steht der Verein über allem und das Wichtigste ist, dass der Erfolg da ist. Und das war ja so ein bisschen die Bottomline. Fand ich halt auch keine zufällig aufgemachte Parallele jetzt in den Tagen. Und auch, um nochmal Nagelsmann aufzugreifen, auch hier hat sich ja Uli Hoeneß es sich nicht nehmen lassen, sich nochmal zu Wort zu melden. Was habe ich gelesen? Er trauert Julian Nagelsmann überhaupt nicht hinterher. Das finde ich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Bayern ja bestätigt haben, Nagelsmann erneut angesprochen zu haben, einfach albern. Was ist das für ein Kindergarten?
Ja, völliger Quatsch. Das sind dann viele Männer-Egos, die da wieder zusammenfinden. Und das ist ja im Bayern-Umfeld auch nichts Neues, dass da die Persona Hoeneß, Rummenigge immer noch mal wieder ihren Senf dazugeben zu der Bratwurst, die aus Uli Hoeneß eigener Fabrik kommt. Da kann man nicht einfach mal ruhig sein und schweigen. Da muss man dann doch immer noch mal sagen, wer eigentlich der Platzhirsch ist. Das wird da auch nicht loswerden. Das nimmt er mit ins FC Bayern-Grab, der Uli Hoeneß. Und das ist ja auch irgendwie das, was ihn ausmacht. Ich finde es mit der Zeit aber auch immer mehr befremdlich und denke, lass doch jetzt einfach die nächste Generation machen und spiel eigentlich nicht irgendwie so imperatormäßig immer noch mal wieder. Eigentlich ist er schon weg, aber er ist immer noch mal wieder da und muss immer noch mal wieder seinen Senf dazugeben. Kann ich verstehen, was du meinst, und irritiert mich auch zunehmend mehr. Es gab noch eine Erfolgsstory. In der Champions League sind zwei Teams weitergekommen und auch in der Euroleague, die bisher die Unverwundbaren, die Invincibles. Und natürlich hat auch Leverkusen im Euroleague-Rückspiel in der Schlussphase noch ein Tor gemacht. Ich glaube, die haben es auch gesagt in den Highlights, ich habe es mir kurz mal reingezogen, die haben 13 Tore in der Nachspielzeit oder einfach in der letzten Viertelstunde, das bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das müsste die letzte Viertelstunde gewesen sein, aber auch irgendwie 5-6 Treffer in der Nachspielzeit. Das ist einfach schon komplett krank. Leverkusen steht im Euroleague-Halbfinale. Und ich, wenn ich mir den restlichen Verlauf und die Teams angucke, die noch da sind, auf jeden Fall machbar.
Ja.
Wir steuern so nach und nach auf eine Triple-Saison zu, würde ich sagen, mit Bayer Leverkusen.
Ja, also klar, Rom, das ist jetzt kein Fallobst und du darfst es um Gottes Willen niemals vergleichen mit Kaiserslautern. Zweiteres.
Jetzt wäre auch ein komischer Vergleich.
Zweites. Einen ähnlichen Akzent. Keine Ahnung. Zweiteres, also letzteres, das DFB-Pokalfinale, das kannst du einbuchen. Rom. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, das könnte, glaube ich, gerade in Rom eine ganz furchtbar eklige Nummer werden. Nicht nur fußballerisch, sondern auch von der Hitzigkeit her, also emotional gesehen.
Es ist eine Hexenkessel.
Ja,
es ist eine
Hexenkessel. Ja, auch die Art und Weise, wie die AS Roma trainiert wird, was da für Jungs auch mit was für Wassern gewaschen sind. Also da musst du halt, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben ja schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass die Leverkusener so eine Handvoll 5-6 Spieler am Start haben, die wirklich, die bei den kleinsten Kleinigkeiten wie so Synchronschwimmer auf den Schiedsrichter zuschwimmen und mit gestikulierend, fuchtelnd irgendwie was haben wollen, Freistöße, Elfmeter, whatsoever. Da bist du in Rom an der falschen Adresse. Das machen die nämlich noch besser als du. Und Frimpong, der ja auch sehr schnell, sehr leicht fällt, weil er auch ein unglaubliches Tempo hat und nicht viel entgegenzusetzen hat körperlich, Da bin ich echt mal neugierig, wie sich das abbildet nachher da in Rom, wenn es ein bisschen härter zur Sache geht. Und dann ein Schiedsrichter auf internationalem Niveau womöglich auch nicht so kleinlich pfeift. Das könnte witzig werden.
Ja, bin ich auch gespannt. Und Rom dieses Jahr underperformed mit dem Kader, den sie haben. Mourinho ist schon weg. Neuer Trainer installiert und seitdem sind die auch so ein bisschen im Aufschwung. In der Liga haben die aus den letzten 10 Spielen haben sie 7 gewonnen und auch eben aus den letzten 10 Spielen insgesamt Niederlage nur gegen Brighton im Rückspiel. Das heißt, sie haben auch einen guten Lauf, jetzt gerade zuletzt zweimal auch den AC Milan geschlagen. Ja, könnte ein knackiges Spiel werden und auch vom Kader. Also die haben da jetzt ein paar Spieler, die sind nicht mehr Weltklasse, aber die haben auf jeden Fall mal am Rande der Weltklasse gekratzt. Also ein Lukaku und ein Dybala. Offensivpower haben die auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie das am Ende sich gestaltet. Ja, noch ist alles drin für die Triple-Saison. Ich habe noch, du hast noch was.
Ja, eine Sache habe ich noch mitgebracht, die ist jetzt quasi wieder aktuell geworden, aber schon etwas her, ich glaube schon fast ein halbes Jahr nämlich. Und zwar kam die Meldung rein, dass der angeklagte Fan, der im Spiel zwischen Augsburg und Hoffenheim, das ist 1-1 ausgegangen, da kam es zu einem Böllerwurf. Durch diesen Böllerwurf wurden irgendwie 10, 12, 13 Menschen verletzt mit Knalltraumata. Und dieser Fan wurde jetzt verurteilt, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Reden wir hier von 3 Jahren Gefängnis. Und ich finde, das ist auf jeden Fall nochmal eine Minute wert, darüber zu sprechen, weil das auch eine Meldung ist, die jetzt hier nicht jeden Tag reinflattert im Fußball, da sie sich ja nicht auf das Geschehen auf dem Platz bezieht. Ich habe das gelesen und dachte mir so, krass, wie dumm ist es bitte, sein Leben für so einen Schrott wegzuwerfen?
Ja, ich habe es gerade auch nochmal gegoogelt, weil ich es bisher noch nicht gelesen hatte. Die Meldung ist ja auch von heute. Ja, krass. Also ist ein saftiges Urteil. Andererseits auch irgendwie vernünftig, einfach zu signalisieren, sowas hat einfach bei einem Fußballspiel, wo Familien und Kinder auch am Start sind, sowas hat einfach dort nichts verloren. Ja. Und das war ja auch eben, wenn du 12 Leute verletzt, darunter auch mehrere Kinder, dann ist das halt auch nicht einfach nur irgendwie ein kleiner Böller, sondern das ist halt einfach saugefährlich, ne? Also es hätte auch anders ausgehen können und noch schlimmer ausgehen können. Von daher, ja, krass, also krasses Urteil. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so eine drastische Strafe wird, aber
wie erklärst du das eigentlich deinen eigenen Kindern, frage ich mich.
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich einfach nur dämlich.
Versteh mich nicht falsch. Alles, wofür du ins Gefängnis gehst, ist am Ende höchstwahrscheinlich dämlich und schwer zu erklären. Aber deinen Kindern zu sagen, Papa war im Fußballstadion und hat einen Böller geworfen, weil er fand das irgendwie sinnvoll und jetzt geht er eben 3 Jahre ins Gefängnis. Schade Schokolade, also weiß ich nicht.
Ja, vielleicht gibt es da dann auch irgendwann so Werbespots wie damals bei den illegalen Downloads, noch 5-mal singen vorm Gefängnis und dann gibt es noch 4-mal Feuerwerk, dann ist er wieder draußen vorm Gefängnis, ich weiß es nicht. Es ist hier auf jeden Fall wirklich maximal dämlich und die haben ja nicht umsonst von einem massiven Sprengstoffvorfall gesprochen. Das heißt, es war nicht ein kleiner D-Böller, sondern das war schon ein ordentliches Kaliber. Von daher, ja, krass. Ich habe es jetzt auch nur gerade eben nebenbei noch mal kurz gegoogelt, aber für mich völlig fein so ein Urteil, weil, ja, what the fuck.
Abschließender leicht sarkastischer Gedanke dazu. Wir reden ja hier auch jetzt nicht irgendwie vom Istanbul-Derby oder von mir aus vom Rhein-Derby oder vom Ruhr-Derby, vom Pott-Derby, was weiß ich nicht was, sondern wir reden von scheiße normal FC Augsburg gegen Hoffenheim. Was zur Hölle.
Ja.
Gut, du hast noch was nicht angeschnitten. Ich habe bin reingegrätscht,
was so explosiv wird.
Ja, sorry, du wolltest noch irgendwas mitbringen. Ich habe dich einfach unterbrochen mit der Böller-Geschichte.
Ja, du hast perfekt übergeleitet vom Istanbul-Derby. Ich habe nämlich noch mal einen kleinen Blick in die türkische Liga geworfen und fand das einfach einen ganz lustigen Side-Fact. Erster ist Galatasaray mit 90 Punkten, zweiter Fenerbahce mit 85 Punkten nach 32 beziehungsweise 33 Spielen. Schätz doch mal, wie viele Punkte der Drittplatzierte hat, Trabzonspor.
Boah, das ist jetzt wirklich eine Schätzfrage. Ich habe keine Ahnung, aber wenn du schon so fragst, dann sage ich 62.
55 und damit ist ein Punkteunterschied zwischen Platz 2 und 3 von 30 Punkten und Fenerbahce hat noch ein Spiel weniger und kann noch auf 33 Punkte erhöhen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, also so einen krassen Abstand. Eigentlich sind ja immer wenigstens noch ein paar Teams so einigermaßen in der Verfolgung, so wie es jetzt auch in der Bundesliga ist. Stuttgart und Bayern sind zwar weit abgeschlagen, aber nicht 30 Punkte abgeschlagen, das fand ich schon krass, dass es da solche Unterschiede gibt. Aber ja, die beiden Traditionsvereine aus Istanbul marschieren fröhlich vorne weg. Der eine ist Meister, der andere ist Pokalsieger. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich ähnlich aussehen.
Das ist
ja, das war nochmal ein kleiner Side-Fact.
Ja, also jetzt haben wir in den letzten Folgen das ein oder andere Mal einen Blick in die Türkei schweifen lassen. Und die tun extrem viel dafür diese Saison, den Titel Kirmesliga für sich zu beanspruchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, da haben wir schon über die über das Pokaldilemma gesprochen und über andere Themen, die ganzen Schiedsrichterposse, ein Verantwortlicher aus dem Verein schlägt einen Schiedsrichter nieder. Also das reißt halt irgendwie nicht ab, auch wenn das jetzt keine Sensationsmeldung ist, sondern einfach nur für die Liga nicht ganz so attraktiv wirkt, wenn da zwei Vereine eigentlich alles dominieren. Ja, komisches Jahr für die türkische Super League, würde ich sagen. Ja, komische Liga und komisches Jahr bringt mich auch nochmal zur zweiten Liga, wo wir jetzt eigentlich mittlerweile schon fast zwei sichere Aufsteiger haben, nachdem ich mir das 0:1 des Hamburger Sportvereins zu Hause gegen Kiel angeguckt habe. Das war wirklich ein ganz furchtbares Fußballspiel. Beide konnten oder wollten nicht, ich weiß es nicht. Am Ende geht es 1:0 für Kiel aus. Düsseldorf gewinnt, St. Pauli gewinnt, sodass jetzt eigentlich, würde ich sagen, die ersten drei Plätze müssten feststehen. In der Konstellation, wie sich das am Ende gestaltet, wer in die Relegation und wer direkt hochgeht, würde ich sagen, da ist noch Spannung drin. Und Fortuna könnte vielleicht noch mal eingreifen, aber ich glaube, der Hamburger SV hat sich offiziell verabschiedet. Ja, was sagst du dazu? Meinst du, da wird es noch mal spannend und der HSV könnte noch mal eingreifen? Oder?
Also, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe die Highlights angeschaut. Ich habe mir ein paar Berichte angeguckt und war mal wieder bei Social Media unterwegs, um so ein bisschen das Fanbarometer mitzunehmen.
Oh, das ist nicht gut.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll, um deine Frage zu beantworten. Ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, in dem Moment, in dem du offiziell sagst, wir haken es ab, also wenn jetzt die Mannschaft, Trainer, Verein sagen, okay, das war's für dieses Jahr, dass dann plötzlich nochmal was gehen könnte. Aber das bringt euch ja auch nicht viel, weil der Abstand ist so groß. Es ist ja nicht so ein Do-or-Die-Spiel, sondern ihr müsst die verbliebenen 4 Spiele 12 Punkte holen und dann gucken, was dabei hinten rauskommt. Und normalerweise würde ich auch sagen, also das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich würde dann immer mal aufs Restprogramm gucken, ne? Und dann schaue ich mir irgendwie an, dass ihr Braunschweig, Pauli, Paderborn und Nürnberg spielt. 3 von 4, wo ich sage, klar, da holst du irgendwie 9 Punkte, aber nicht der HSV. Nicht der HSV in den letzten 6 Jahren.
Nein.
Und dann?
Die holen auch keine 3 Punkte gegen Braunschweig. Braunschweig ist unten drin, die müssen jedes Spiel gewinnen. Die kaufen uns innerhalb von 20 Minuten den Schneid ab und werden das Spiel dreckig mit Kratzen und Beißen 2:1 gewinnen. Und der HSV verabschiedet sich spätestens am 27. April, jetzt am Samstag. Dann war es das. Also ich sehe in dieser Mannschaft einfach keine Mentalität und kein gar nichts. Ich sehe Scholle, wie er heißt, von Moin Volkspark, der auch lange einen Blog hat und jetzt auch ein YouTube-Format. Der hat einfach in seinem Einleitungssatz zu der Nachschau sozusagen des Spiels gesagt, den Hamburger Sportverein, den fehlen Killer. Die haben nicht einen Killer auf dem Platz, der da jetzt mal sagt, so jetzt reißen wir uns mal am Riemen und ich will dieses Spiel jetzt auf Biegen und Brechen, will ich das jetzt gewinnen? Das gibt es nicht. Da gibt es kein Aufbäumen, da gibt es gar nichts. Und deswegen, nee, wie du schon sagst, selbst das Programm ist nicht schwer, aber die werden nicht die nötigen Punkte holen, um die 6 Punkte aufzuholen. Auch wenn Düsseldorf auch noch keine leichten Spiele hat. Die spielen noch auf Schalke, die spielen noch zu Hause gegen Nürnberg, auch nicht einfach. Und die spielen noch in Kiel, auch nicht einfach. Also, ja, die haben auch kein leichtes Programm, aber ich sehe das ähnlich. Der HSV, das ist einfach nichts.
Ja, also, tun wir mal so, als würde das jetzt irgendwie zumindest nächste Woche nochmal spannend bleiben. Das würde ich mal überspringen wollen. Was ich viel spannender finde, ist in die übernächste Woche zu gucken, nämlich wenn das Stadtderby stattfindet und St. Pauli bei euch im Volkspark zu Gast ist. Je nachdem, wie die 4 da oben...
Ja, die steigen auf.
Ja, pass auf, aber je nachdem, wie die 4 da oben jetzt, welche Konstellation sich ergibt in den nächste Woche, kann es ja rechnerisch sogar schon sein, dass St. Pauli bei euch im Volkspark den Aufstieg fix macht.
Ja.
Alter. Das musst du dir mal auf der Zunge
zergehen lassen. Das ist ja der größte Anreiz, den die haben, ne? Und dementsprechend, wenn das die Konstellation so ist, dass wenn der FC St. Pauli mit einem Sieg aufsteigt, dann sorry, aber dann sehe ich da kein Weg, wie das nicht passieren wird. Gerade wenn es für den HSV eben so weit in der Ferne ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es passieren wird. Das ist auch okay. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel über den HSV sprechen, das wollte ich nochmal erwähnt haben, um die Konstellation der zweiten Liga, wie es dort aktuell aussieht. Und dann habe ich nur noch eine kleine Randnotiz, es sei denn, du hast jetzt natürlich noch was Wichtiges dazu zu sagen, ansonsten hätte ich noch eine kleine Randnotiz aus der dritten Liga, denn der SSV Ulm, Aufsteiger aus der vierten Liga, der Regionalliga in die dritte Liga, ist Tabellenführer und hat das Topspiel gegen Jahn Regensburg gewonnen und ist kurz davor, auch in die zweite Liga durchzustarten. Das ist eine Nachricht, freue ich mich drüber. Also Regensburg, auch nicht unwahrscheinlich, dass sie aufsteigen, genauso wie vielleicht Preußen Münster, hatten wir auch schon thematisiert vor 2-3 Wochen. Das wären 3 coole Aufsteiger, auch wenn natürlich einer von denen noch in die Relegation muss. Aber SSV Ulm haben jetzt 7 Punkte auf den Relegationsplatz in noch 4 verbleibenden Spielen. Und da haben wir einen ehemaligen Bundesligisten schon wieder ganz nah am Fußball-Oberhaus. Und das hat mich gefreut. Und damit soll es das auch schon bleiben aus meiner Fußballwoche. Sei denn, du hast noch etwas, weil sonst könnten wir von unserem kurzen Schwenk des HSV zu unserer unserer dieswöchigen Rubrik überleiten.
Ja, also vielleicht noch kurz eine Minute an den FC verloren. Verloren ist das richtige Stichwort.
Da war ja was.
Wenn du schon sagst, du hast ein frustrierendes Wochenende hinter dir, dann möchtest du mich nicht erlebt haben. Wir haben eins der Endspiele, das Endspiel haben wir einfach komplett verkackt zu Hause gegen Darmstadt, 0-2 verloren. Darmstadt hat, glaube ich, seit 22 Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Wir selbst haben gegen Darmstadt in 9 Aufeinandertreffen noch nie verloren. Und wir hätten dieses Ding einfach ziehen müssen. Vor dem Hintergrund, dass Mainz in Freiburg unentschieden gespielt hat, wäre das auf 2 Punkte ran gewesen. Nächste Woche eben gegen Mainz genau dieser Turnaround möglich gewesen, dieses Ding nochmal in die eigene Hand zu holen. Es war so unglaublich kläglich, so unglaublich ängstlich, so unglaublich harmlos. Ich glaube, 19 Torschüsse und trotzdem kein Tor geschossen. Das war absolut ernüchternd. Und ich habe es ja auch schon geschrieben, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie tief depressiv wurde am Samstagnachmittag, weil es ja absehbar war. Ja, es hat sich jetzt über die ganze Saison hin abgezeichnet. Es war auch schon im Sommer für viele sehr, sehr absehbar, nachdem die Transferperiode beendet war und man sich nur fragend angeschaut hat und sich dachte, was damit wollen die jetzt in die Saison gehen, was denken die sich? Von daher irgendwie von langer Hand geplant und trotzdem so unglaublich unnötig und bitter, weil wenn du die Saison anguckst, wie wenig nötig gewesen wäre, um drin zu bleiben, dann ist das einfach ein Schlag in die Fresse. Das ist so, so bitter. Und ja, von daher, ich ähnlich wie du, ich habe die Saison abgehakt. Ich mache da eine Klammer drum, einen Haken dran, Punkt hinter. Such dir was aus. Also das nur kurz dazu.
Ja, kann ich verstehen, weil dieses Jahr reichen halt wahrscheinlich wirklich so 33 Punkte, 34 Punkte reichen auf jeden Fall für den Klassenerhalt, weil Heidenheim ist auf Platz 10 mit 34 Punkten aktuell. Kann ich gut nachvollziehen. Dann lass uns das Thema erstmal zumachen, das Thema Bundesliga. Da kommen wir später in 3 aus 9 noch zu. Dann lass uns mal rübergehen in unsere Rubrik Was wäre, wenn Fußballgott auf Leihbasis? Wir haben immer noch keinen Einspieler, deswegen können wir direkt reinstarten. Yes. Und zwar haben wir eben schon über den HSV gesprochen und wir haben uns diese Woche einfach mal überlegt und ein bisschen rumgesponnen. Was passiert denn, wenn der HSV das doch noch irgendwie schaffen sollte und aufsteigen sollte, zurück ins Fußball-Oberhaus, in die Bundesliga? Was passiert dann? Wie wollen wir es machen? Mein Vorschlag wäre, wir werfen uns nach und nach immer eine These einfach hin und her und sprechen drüber. Dann müssen wir das nicht so runterrattern, sondern können einfach erstmal so ein bisschen uns da locker reinfinden. Möchtest du anfangen?
Ja, also dann kommt hier mal der erste Take, von dem ich ausgehe. Das wird sicherlich passieren, wenn der HSV aufsteigt. Also auch hier nochmal, wir spielen jetzt so ein bisschen Fußballgott auf Leihbasis und denken uns wilde Szenarien aus. Und dann reden wir einfach ein bisschen drüber. Und in dem Fall eben, was wäre, wenn der HSV aufsteigt? Ich glaube, das Erste, was passieren würde, ist, dass ein fest ankerndes Schiff in Form einer Schiebermütze. Also ihr müsst euch eine überdimensionale große Schiebermütze vorstellen.
Natürlich.
Als schwimmendes Schiff etwas im Hafen ankern wird. Und das wird gleichzeitig nicht nur da rumankern, sondern ein Aufstiegsmuseum sein. Und in diesem Aufstiegsmuseum kann man dann unter anderem Knochen und Skelette vom einstigen Bundesliga-Dinosaurier betrachten und begutachten. Und natürlich die glorreiche Geschichte, wie Steffen Baumgart es dann doch noch geschafft hat, mit seiner Schiebermütze diesen Verein in die Bundesliga zu führen, nachdem es niemand mehr für möglich gehalten hätte. Was sagst du dazu? Was denkst du?
Finde ich spannend. Das ist dann ja sozusagen die MS Baumgart, die da irgendwo liegt. Kann ich mir grundsätzlich ganz gut vorstellen. Und es ist witzigerweise ist bei mir in eine ähnliche Richtung gegangen. Es wird nämlich auch um das Maskottchen gehen. Hat weniger etwas dann mit einem Schiff oder mit der Mütze zu tun. Aber trotzdem bekommen wir ein neues Maskottchen, weil der Bundesliga-Dino, den müssen wir abhaken. Ich liebe Dino Hermann und ich finde, das ist eins der, wenn man davon sprechen kann, dass Maskottchen cool sind, ich finde den Dino einfach cool. Der sieht cool aus und Dinos sind einfach generell schon sehr cool, aber der muss weg. Wir sind jetzt ewig nicht mehr in der Bundesliga, wir sind nicht mehr der Bundesliga-Dino, sondern wir wollen neue Geschichten schreiben, dann in der Bundesliga und deswegen ist das neue Maskottchen, es ist nichts anderes außer eine menschengroße Figur von Uwe Seelers Fuß.
Was?
Natürlich. Er hat schon ein Denkmal vorm Stadion und das heißt, das neue Maskottchen ist einfach der Fuß von Uwe Seeler. Und das ist das Erste, was geändert wird und das da freue ich mich schon drauf, wenn wir den dann über den Platz laufen sehen, diesen großen rechten Fuß von Uwe Seeler. Das ist das Erste, was passieren wird.
Ist das dann so ein Hochkantfuß oder?
Absolut.
Also man sieht eigentlich die Sohle nur von unten.
Ach so, meinst du? Nee, der ist schon L-förmig.
Aha.
Das heißt, der hat so einen Ranzen da, den er vor sich her schiebt, dann sozusagen als der Fuß.
Wie soll er denn?
Es wird sehr ungelenk.
Wie soll er denn da laufen?
Es wird sehr ungelenk. Das ist völlig egal. Wichtig ist, wie es aussieht und es wird fantastisch aussehen.
Okay. Wird denn dann Hermann hier, der Dino, wird er dann in meinem Museum ausgestellt, so wie in so einem archäologischen Museum.
Von mir aus gerne.
Weißt du, wie immer hier so, keine Ahnung, was ist denn immer so ein Dinosaurus, so ein Tyrannosaurus Rex, der ist doch dann immer in der Eingangshalle so ganz groß aufgehangen.
Ja.
So wird das dann auch sein, ne?
So können wir das machen, auch wenn der natürlich nicht so viel Platz wegnimmt wie ein echter Dinosaurier, weil er auch maximal so 1,80, 1,90 hoch ist. Aber das reicht ja, um den auszustellen. Und dann muss ich auch, ja, kein Student, keine Studierende, Studentin in dieses Outfit zwängen, weil es gibt ja dann den coolen Fuß.
Aber ist denn dann der Student noch in dem Outfit im Museum, muss er da drin bleiben?
Nein. Der darf, wenn er will, vorher raus, wenn er vielleicht irgendwie einen Fetisch entwickelt hat für dieses Maskottchenkostüm, dann kann er auch gerne drin bleiben, aber ich würde ihm empfehlen, da nicht drin zu bleiben. Genau.
Okay, cool. Ich habe einen Transfer-Trippel, was dann passieren wird, wenn der HSV aufsteigt. Und zwar glaube ich, dass der bereits kokettierte und besprochene Moukoko von Dortmund tatsächlich den Weg nach Hamburg finden wird, gefolgt von Jan-Niklas Beste. Und ich glaube, Van der Vaart Junior verpflichtet wird, einen Profivertrag bekommt und die alten Zeiten so komplett wieder aufleben lassen wird. Ganz Hamburg rastet komplett aus, weil es wieder einen Van der Vaart in Hamburg gibt.
Ja, finde ich aber wild, weil wie alt ist der Damian?
Keine Ahnung, 12 oder so.
Ach krass, nein, der ist 17. Junge, der spielt schon in der U18 von Ajax Amsterdam. Siehste? Gar nicht so unrealistisch.
Siehste? Und jetzt kommst du.
Das ist ja wild. Damian Van der Vaart. Der hat das Fußballspielen gelernt bei Viktoria Hamburg.
Ja, hier um die Ecke.
Und dann war er bei Esbjerg in der Jugend, weil Van der Vaart ja doch kurz noch bei Midtjylland gespielt hat, weil seine Freundin da die Handballerin war. Der hat auch am Ende eine wilde Karriere hingelegt. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Der hat noch mal ein paar Stationen gehabt, die ergeben im Nachhinein gar keinen Sinn. Okay, aber witzigerweise bin ich auch hier. Wir sind sehr auf einer Wellenlänge heute, weil ich bin auch in die Transferrichtung gegangen. Und ich habe einen Transfer, da schlackern nicht nur den HSV-Fans die mit den Ohren, nee, da schlackern die aber die Ohren doch, sondern die gesamte Bundesliga horcht auf, weil Kein geringerer. Es gab letztens schon ein tolles Video, wie er ein Trikot von seiner ersten Profistation überreicht bekommen hat und er den Tränen nahe war. Weil er hat diesen Verein nie vergessen. Hier hat er das Fußballspielen gelernt und er ist einfach eine Legende. Er ist einer der besten Stürmer der Welt. Und Heung-min Son wechselt natürlich zurück in den Volkspark, wenn der HSV aufsteigt. Weil er hat jetzt genug von der Insel gesehen. Er ist über 30. Er weiß, mit Tottenham gewinnt er eh niemals einen Titel in seinem Leben. Und dann kann er doch lieber dem HSV dabei helfen, sich wieder in der Bundesliga zu etablieren. Und ja, Heung-min Son zurück in den Volkspark.
Stark. Ist tatsächlich ein Thema, mal ganz ernst gemeint, wo ich vor ein paar Wochen mal drüber nachgedacht habe, ob das jemand ist, der sich vorstellen könnte, zurückzukommen, um seine Karriere hier zu beenden.
Das wäre super geil, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil der ist einfach immer noch so gut. Und ja, also der HSV müsste Minimum aufsteigen, damit das irgendwie möglich ist. Ich finde deine Transfers aber auch sehr spannend und halte sie auch nicht für so unrealistisch. Was heißt unrealistisch? Moukoko zu leihen, finde ich gar nicht so abwegig, dass der endlich seinen Durchbruch in der Bundesliga auch schafft. Jan-Niklas Beste ist ein Regal zu hoch für den HSV, selbst wenn sie aufsteigen. Der ist Nationalspieler, der ist einfach stark. Der wird irgendwie, was weiß ich, der geht vielleicht zu Stuttgart oder der geht zu wiedererstarkten Gladbachern, wenn die wieder mehr Mittel haben. Irgendwie so ein mittelmäßiger Verein oder nicht mittelmäßig, oberes Drittel, Frankfurt, vielleicht Augsburg, wenn sie international spielen. Aber für den HSV, glaube ich, zu groß. Aber dann sehe ich doch den Damian van der Vaart schon eher noch wieder im Kader des Hamburger Sportvereins. Ja, ich habe zwei Thesen, habe ich noch. Wie viel hast du noch?
Eins, zwei, drei.
Okay, dann mach du, ja, dann passt es ja. Dann machst du deine noch und schließt dann auch ab. Und dann können wir im Ping-Pong bis zum Schluss durchziehen.
Jetzt. Ich glaube, dass ihr zusammen, also es, wenn ihr aufsteigt, dann geht ihr zusammen hoch mit Pauli und Kiel. Und es sind sozusagen norddeutsche Wochen in Deutschland. Und das hat zur Folge, dass auch in ganz Norddeutschland eine Woche lang Fischbrötchen für 1 Euro zu kriegen sind. Das ist so ein bisschen.
Das wäre stabil.
Ja, also da glaube ich auch wirklich fest dran.
Alle oder nur ein? Nur Hering, alle. Matjes,
alle. Auch Krabbenbrötchen, okay. Also stark. auch geschürftes Gold sozusagen.
Da machst du ein Minusgeschäft, ey, weil wenn Nordseekrabben handgepult in Marokko, kostet mittlerweile, glaube ich, 6 Euro so ein Brötchen. Ey, dann bist du, machst du richtig.
Für 6 Euro kannst du da mal
anfassen. Keine Ahnung, wahrscheinlich noch mehr.
Ja.
Ja. Ja, gut, finde ich eine gute Maßnahme und auch absolut gerechtfertigt, weil wenn schon 3 Nordclubs und dann ja auch der erste Verein aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga mit Holstein Kiel, wie man ja so schön sagt, würde ich mich ehrlich gesagt auch freuen. Also ich, das war ja auch jetzt im Stadion, ich kann mich gar nicht so richtig darüber ärgern, weil ich gegen Kiel überhaupt nichts habe. Das war nie eine Rivalität, weil diese Vereine bis vor 5, 6 Jahren nie auch nur irgendwas miteinander zu tun hatten, weil Kiel sehr lange maximal Drittligist und der HSV immer Erstligist. Ich habe nichts gegen die und finde es irgendwie auch gerade das, was sich da an Kader wieder aufgebaut haben. Da sind ja auch ein paar Ex-HSVer. Ich gönne denen das. Ich würde denen das vor allem noch mehr gönnen, wenn ich weiß, dass der HSV mit denen hochgeht, was jetzt leider nicht passieren wird. Aber für mich ist es okay. Meine nächste These passiert oder dreht sich um die Trainerposition. Mhm. Weil, Baumgart hat zwar den Aufstieg geschafft, aber in die erste Bundesliga passt ja viel besser der Offensivfußball eines Tim Walters. Wir haben mehr Mittel zur Verfügung, wir haben Heung-min Son zur Verfügung, wir haben wieder einen stabilen Kader für die Offensive und fußballerisch ist es einfach gefragter, nach vorne gut zu spielen und nicht nur diesen Konter-Hauruck-Fußball von Baumgart, weshalb wir natürlich Tim Walter zurückholen und Baumgart, wir danken ihm auf Lebenszeiten für den Aufstieg, aber wir wollen Tim Walter zurück, wir wollen das Offensivfeuerwerk, ich will, dass jedes Spiel 5-3 ausgeht, alles andere ist mir egal, ich möchte am Ende ein Torverhältnis von 80-75 haben, ich möchte, dass der Volkspark brennt, dementsprechend neu und alter Trainer Tim Walter ist back.
Schade, das matcht nicht so ganz mit meinem nächsten Take, weil ich glaube, dass Baumgart, der euch ja zum Aufstieg verholfen hat, folgenden Song direkt mal adaptiert und etabliert, und zwar von Sülo der Boss, Mo Torres und Fenlor Strauß. wird die aktuelle Stadionhymne ersetzt. Und der Song ist Döp, 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 erste Bundesliga, wir sind wieder da. Den dichtet Baumgart höchstpersönlich vom Kölsche ins Norddeutsche um. Und das Ding läuft bei euch im Volkspark rauf und runter, bis ihr wieder absteigt. Das ist nämlich der nächste Take, dass der direkte Wiederabstieg auf jeden Fall passieren wird. Aber weil Steffen ja immer schon gerne ins Finale nach Berlin wollte, weil das ein toller Wettbewerb ist, glaube ich, steigt ihr ab und spielt Pokalfinale.
Ja, ein Glück. Dann europäisch, weil wir den Pokal natürlich dann gewinnen und dann schön als Zweitligist europäisch spielen. Ja, könnte ich mich wahrscheinlich sogar irgendwie mit anfreunden. Aber das passt natürlich nicht zu meiner Hurra-Fußball-Theorie mit Tim Walter. Aber es ist okay. Letzter Punkt von meiner Seite. Es wurde schon in den Gazetten darüber gesprochen, endlich den Volkspark, das Stadion des Hamburger Sportvereins besser anzubinden in der Stadt Hamburg. Mhm. Und es ist die Rede von einer Magnetschwebebahn. Gott, das ist so dumm. Das Stadion ist halt einfach nicht gut angebunden und muss immer elendig lang laufen zu diesem Stadion. Und in der Euphorie haut die Stadt Hamburg einen raus und baut, innerhalb von 3 Monaten wird's beschlossen, dass sie gebaut wird, und sie fangen sofort an, der Grundstein wird gelegt und es gibt die Magnetschwebebahn direkt zum Stadion. Hightech, Jahr 3000, der HSV ist angekommen und man fährt zukünftig nicht mehr mit dem Shuttle und mit der S-Bahn, sondern man fährt einfach vom Hauptbahnhof ganz gemütlich 3-4 Stationen direkt auf dem straighten Weg zum Hamburger Volksparkstadion. Toll.
Ist das, also die S1 ist ja schon verkauft, für dann ist die U1 ja auch schon verkauft. Ist das dann die Ü1? Oder,
weiß ich
oder
nicht.
Die O?
Vielleicht auch die O1 wegen oben.
Ja, das macht durchaus Sinn.
Weil die schwebt ja. Ja, die O1.
Ja, ich dachte gut. Ü1, weil so über den anderen.
Ja, überdurchschnittlich schnell. Ja, weiß ich nicht. So weit habe ich das noch nicht gesponnen. Ich möchte auf jeden Fall mit dieser geilen Magnetschwebebahn fahren.
Finde ich gut. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass, weil es dann alles so schnell gehen musste, man bei der Namensfindung irgendwie einen kleinen Flüchtigkeitsfehler gemacht hat. Eigentlich wollte man, angelehnt an den japanischen Schnellzug, den Zug Shinkansen auch nennen, hat aber dann aus Versehen Schimpansen genommen.
Ja, wäre auch okay. Hauptsache Magnetschwebebahn. So. Alles andere ist eigentlich ist mir egal. Schön. Weil das ist kein Zustand. Also das ist ja jetzt seit Jahrzehnten ein Problem, dass dieses Stadion nicht geil angebunden ist. Am Wochenende jetzt auch schon wieder die S-Bahn zum Stadion nicht gefahren. Ich bin halt einfach 1 Stunde zu Fuß gelaufen zum Stadion, weil ich keinen Bock auf dieses Verkehrschaos hatte. Ja. Das kann ja auf Dauer keine Lösung sein. Das heißt, Magnetschwebebahn jetzt.
Now. Sehr schön. Damit machen wir, was wäre, wenn, Fußball gehört auf Leihbasis zu. Wir haben uns den HSV vorgeknöpft und ich glaube, richtig viel Müll produziert, aber auf der anderen Seite auch wirklich sehr spaßigen Content. Macht damit, was ihr wollt.
Junge, ich habe eine Checklist. Ich habe eine Checklist von Dingen, die wahr werden in den nächsten 12 Monaten. Und 2, 3 von meinen Theorien bin ich mir ziemlich sicher, dass es eintreten wird. Vor allem der Fuß und Heung-min Son.
Na gut, okay, ich bin gespannt. Wir kommen zum letzten Teil dieser Folge. Ihr kennt es, 3 aus 9. Wir gucken mal wieder auf die Bundesliga und den zurückliegenden Spieltag und haben uns mal wieder 3 Spiele mitgebracht, auf die wir jetzt in den nächsten Minuten eingehen werden. Und das sind Frankfurt, Augsburg, Bremen, Stuttgart und Dortmund, Leverkusen. Womit wollen wir anfangen?
So ist es. Lass uns chronologisch das wieder durchziehen. Mhm. Wir fangen am Freitagabend mit Frankfurt gegen Augsburg an. Kategorie Arbeitssieg, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, da haben die auch im Spiel sehr oft drüber gesprochen. Die Frankfurter Eintracht hat sich richtig in dieses Spiel reingearbeitet. Es war kein sonderlich schönes Spiel, aber am Ende irgendwie auch verdient gewonnen, was nicht unbedingt an der fußballerischen Klasse lag. Es war lange eng, dann noch das Tor von Mamouche in der Nachspielzeit. Spiel insgesamt ja auch erstmal gedreht in der zweiten Halbzeit, lagen die erste Halbzeit zurück nach einem relativ frühen Tor von Augsburg, aber sonderlich viel Glanz war in dieser Partie nicht zu sehen und ja, das ist wirklich für Frankfurt abzuhaken, Kategorie Arbeitssieg auf dem Weg nach Europa, damit haben sie sich jetzt natürlich ein richtig schönes Polster verschafft gegenüber Augsburg. Es war ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel und Ja, damit kann man das, was das Fußballerische angeht, auch eigentlich schon fast abhaken, weil es gab relativ wenig Torszenen. Das war alles sehr fahrig, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wie hast du das Spiel dann wahrgenommen?
Also erstmal ging ja dieser ganzen Nummer auf dem Rasen die Nachricht voraus, dass Bernd Hölzenbein, Weltmeister 74, der auch die Nummer 7 trug, die an dem Abend dann Omar Mamouche auf dem Rücken hatte, verstorben ist. Und dementsprechend gab es natürlich da eine Schweigeminute und ich glaube, Kevin Trapp hat sogar noch irgendwie ein Trikot oder so niedergelegt mit der Nummer 7. Das war also so emotional gesehen schon, ja, das hört sich jetzt so doof an, aber das Highlight des ganzen Abends. Und aufs Spiel bezogen, du sagst es, speziell in Halbzeit 2 wurde es dann besser, was Frankfurt gezeigt hat. Ich glaube, sie haben jetzt 4 Spiele nicht gewonnen, endlich mal wieder ein Dreier eingefahren. Und speziell Halbzeit 2 war, wie gesagt, besser. Die Augsburger haben so ein bisschen was dafür getan. Torup hat auf Dreierkette umgestellt in der zweiten Halbzeit. Das hat offensichtlich nicht so gut funktioniert, denn alle drei Gegentore fallen nur in den zweiten 45 Minuten. Chaibi, Ikitite und Mamouche treffen, nachdem Vargas das 1-0 gemacht hatte. Und so wie du schon Arbeitssieg ein, zwei Mal erwähnt hast, würde ich das auch noch ein drittes Mal tun. Frankfurt hat sich diese Gap, die sie jetzt auch erspielt haben, von 6 Punkten auf Augsburg erspielt. Also es war im wahrsten Sinne des Wortes ein 6-Punkte-Spiel und hat jetzt faire Chancen, irgendwie Platz 6 zu sichern, weil auch die Freiburger auf Platz 7 mit 5 Punkten Abstand hinterherhinken. Und es könnte ein ein versöhnlicher Abschluss dieser Saison werden für die Eintracht, die dieses Spiel aber meiner Meinung nach auch ganz, ganz zwingend gewinnen mussten, einfach mit Blick auf das Restprogramm Bayern, Leverkusen, Gladbach und Leipzig. Und das sind, wenn es dann so läuft, wie es bei der Frankfurter Eintracht in der Rückrunde gelaufen ist, 3 Punkte, die dann noch kommen. Und das kann am Ende reichen. Je nachdem, was Freiburg und eben Augsburg noch so machen in den letzten 4 Partien.
Und Hoffenheim auch.
Ja, aber Hoffenheim war so unglaublich formschwach jetzt in den letzten Wochen, da glaube ich nicht dran.
Das ist richtig.
Also relativ, wie soll ich sagen, schmucklos, wie du sagst, aber dennoch emotional. Ich finde, es war ein verdienter Sieg. Ja, die Frankfurter haben häufiger aufs Tor geschossen, sind mehr gelaufen, haben bessere Passquote hingelegt, hatten mehr Ballbesitz, fast 2/3. Also, das ist jetzt nicht unverdient, das ist jetzt auch nicht super glücklich, aber es war hart erarbeitet.
Ja, das sehe ich auch so und ich finde, das 2-1 beschreibt dieses Spiel ganz gut, weil das war so ein richtiges Hauruck-Tor. Ja. Ikitike, der bekommt den Ball vorher schon, kann sich nicht so richtig durchsetzen, bleibt aber in der Szene, geht am einen vorbei, geht am zweiten vorbei und haut das Ding dann einfach rein. Das war so ein richtig Tor mit Willen. Hat mich für den Jungen persönlich auch gefreut, weil der jetzt ja auch echt schon, der hatte durchaus Startschwierigkeiten, um in dieses Team auch reinzufinden. Lange immer nur Joker-Einsätze bekommen. Jetzt startet der hier und da mal und dem habe ich das Tor irgendwie gegönnt, weil das spielerisch hat man gesehen, der ist sauschnell im Antritt, großer Stürmer. Und eben auch einen guten Abschluss. Da bin ich mal gespannt, ob das so ein Stürmer wird, der vielleicht erstmal noch zünden musste. Gibt es ja immer den einen oder anderen, der vielleicht nicht direkt aus den Startlöchern kommt wie eine Rakete, aber bei dem könnte ich mir vorstellen, dass das ja so im nächsten Jahr wichtig wird für die Eintracht. Und ja, das finde ich, hat das Spiel ganz gut zusammengefasst, dass Frankfurt dieses Spiel einfach unbedingt gewinnen wollte und auch dann die letzte Aktion nach einer Ecke noch von Augsburg, Torwart mit vorne, Mamouche setzt sich stark durch und sprintet dann aufs leere Tor zu und schiebt ihn rein mit der Trikot Nummer 7, das hat irgendwie den ganzen Tag so ganz nett abgerundet, weil ja, du hast es schon gesagt, Bernd Hölzenbein natürlich eine absolute Eintracht-Legende, ich habe es eben nochmal aufgeschlagen, 420 Spiele, 160 Tore in 14 Jahren bei der Frankfurter Eintracht, ja, absolute Vereinslegende und ja, rest in peace Bernd Hölzenbein und ein schöner Abschluss dann für diese Geschichte, dass Mamouche mit der 7 dann noch den Schlusstreffer macht.
Ja, vor allen Dingen auch 90 beziehungsweise 95 Minuten auf dem Platz gestanden und dann haut er diesen Sprint noch raus am Ende, jubelt schon bevor er den Ball berührt, um ihn ins Tor zu schießen. Ich habe dann noch mal in der Zeitlupe geguckt, weil ich dachte, das ist so eine typische Situation, jetzt verkack's nicht. Er guckt schon noch sehr konzentriert auf den Ball und auch auf seinen Fuß und jubelt zwar schon, aber er guckt nicht irgendwie in die Kurve und sucht sich die jubelnden Fans schon aus. Dann wäre das Ding wahrscheinlich zur Eckfahne getrudelt.
Ja, der hat da schon noch, war noch in der Szene drin, auch wenn er schon mal irgendwie frech jubeln wollte, aber hat man schon gesehen, okay, der ist noch voll dabei. Aber ja, Marmoush generell, krass, was der einfach für einen Antritt hat. Auch vor dem ersten Tor war das ja, was er saugut einleitet, ab der Mittellinie eigentlich schon mit einer Aktion, da zwei Leute einfach ausdribbelt, beziehungsweise im Sprint, im Antritt an denen vorbeiläuft. Das ist einfach ein richtig guter Spieler. Ja, tatsächlich auch mal in den Hamburger Stadtgrenzen sein war umtriebig beim FC St. Pauli. Es war zwar nur eine Halbserie, aber da hat man schon gesehen, dass der Junge unfassbar viel Potenzial hat. Und ja, vielleicht hat er jetzt auch endlich mal so seine Station gefunden, wo er länger bleibt. Der war bei Stuttgart, der war bei Wolfsburg. Ja, und ich glaube, so ein richtig das Potenzial entfalten können die Spieler meistens doch, wenn sie mal ein bisschen länger an einem Ort sind. Aber dieses Jahr mit 11 Toren und 6 Scorerpunkten ist er auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
So ist es. Kommen wir zum zweiten Spiel, was wir mitgebracht haben. Das dürfte in dem Fall Werder Bremen sein, die ihrerseits den VfB Stuttgart eingeladen haben, Fußball zu spielen an der Weser.
Ja, so ist es. Und immer dann, wenn man eigentlich denkt, das ist doch ein klares Ergebnis, kommt Stuttgart um die Ecke und sagt sich, ja, ganz so konstant sind wir dieses Jahr dann doch noch nicht. Und ein Meme von Fums war, Stuttgart nimmt von den Reichen und gibt es an die Armen, weil in den Topspielen Stuttgart immer deutlich besser aussieht als gegen vermeintlich schlechtere Gegner. Und ja, Bremen führt 2-0, nach 28 Minuten das 1-0, kurz nach der Halbzeit das 2-0 und dann war auch der Zeitpunkt, als ich eingeschaltet habe in dieses Spiel und habe dann einen VfB Stuttgart erlebt, der sehr stark auf das erste Tor drängt und es letztendlich auch ähnlich wie Frankfurt in der Hauruck-Aktion auch erzielt. Da hat man dann wirklich gemerkt, so richtig angefangen oder richtig in die Partie reingefunden haben sie eigentlich erst nach dem 2-0. So nach dem Motto, wir kennen alle dieses Bild, wo sich der eine, der PlayStation spielt, erst so locker zurücklehnt und dann liegt er aber 2-0 zurück und muss sich konzentrieren und lehnt sich so konzentriert mit dem Controller nach vorne, weil jetzt geht's erst so richtig los. Das Gefühl hatte ich irgendwie bei Stuttgart, die sind ein bisschen sehr spät aufgewacht. Und am Ende hätten sie wahrscheinlich den Ausgleich auch noch verdient gehabt, auch wenn Bremen das sehr gut gemacht hat. Die hatten die ein oder andere Konteraktion, die sie leider sehr kläglich zu Ende gespielt haben. Ja, also am Ende wären 2-2 wahrscheinlich verdient gewesen, hätte man das Spiel so nach zwei Halbzeiten gut aufteilen können, ohne dass ich die erste voll gesehen habe. Aber ja, am Ende geht die Zeit aus und es bleibt beim 2-1.
Absolut. Auch hier wieder ein Ende von Serien. Die Bremer haben 7 Spiele nicht gewinnen können. Jetzt endlich mal wieder ein Dreier eingefahren. Und die Stuttgarter haben die erste Niederlage nach zuvor 11 ungeschlagenen Spielen kassiert. Also das ist natürlich was, das hat man auch nachher in den Interviews gelesen. Undaff hat sich dazu geäußert, das hat den Stuttgartern überhaupt nicht geschmeckt. Die waren ja auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, überlegen. Auch wenn Bremen vor allen Dingen eine erste sehr, sehr gute Halbzeit gezeigt hat, hat Stuttgart schon sehr, sehr viel gepresst oder Ballbesitz gehabt, 70% auswärts, das ist auch kein Pappenstiel. Die gewinnen mehr Zweikämpfe, haben 7-1 Ecken, schießen irgendwie 15, 16 Mal auf die Hütte. Bremen ist mit weniger ausgekommen und dementsprechend kann ich den Frust schon verstehen. Ich glaube, dass es für das Spiel gegen Leverkusen am kommenden Spieltag optimal war. Denn jetzt haben die Stuttgarter neben dem, was sie fußballerisch können, auch noch ein bisschen Wut im Bauch. Das könnte interessant werden. Und auf Bremer Seite, da würde ich noch mal kurz drauf eingehen wollen, ist vor allen Dingen spannend, was um die Personalie Duxch aus diesem Spiel noch zu lesen ist. Denn der hat ja beide Tore gemacht und sich auch geäußert, dass er in den letzten Wochen und Monaten, auch selbst für seinen Geschmack, der ja irgendwie doch einiges abkann,
ja,
zu viel und zu unsachlich kritisiert wurde von seinen eigenen Fans, von den treuen Werderanern. Da hat man richtig gemerkt, dass er sich was von der Seele quatschen wollte und da einfach auch mal einen Punkt machen wollte. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kann es auch nachvollziehen. Wie siehst du es?
Total. Absolut. Kann ich auch total nachvollziehen. Der war in der Hinrunde noch der gefeierte Spieler mit sehr vielen Scorern, sehr viel Torbeteiligung und am Ende auch irgendwie der verdienten Nominierung als Nationalspieler, auch wenn das jetzt irgendwie nur ein paar Minuten waren. Aber da dann einfach da das so zu drehen, dass er da jetzt irgendwie der Buhmann ist, sorry, aber Bremen hat in der Hinrunde auch einfach sehr gut gespielt und gerade auch zu Anfang des Jahres haben die viele Punkte geholt, auch so ein bisschen überm Niveau, weil die haben da teilweise Spiele gewonnen, die standen nicht auf dem Zettel oder waren nicht eingeplant und haben jetzt durch diesen Sieg halt auch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Da sind sie jetzt sehr sicher raus. Eher unwahrscheinlich, dass sie da nochmal reinrutschen. Und dann ist es aber auch so eine Saison, mit der man sich als Bremen-Fan wahrscheinlich zufrieden geben sollte, dass man da eben gar nicht viel mit dem Abstieg noch zu tun bekommt. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass er sich da auch mal ein bisschen Luft macht, weil der ist ein verdienter Spieler bei Bremen, der ist wichtig für die Mannschaft. Und ja, finde ich völlig in Ordnung, da auch mal zu sagen, okay, reicht jetzt auch. Wir machen hier unseren Job und wir wollen alle nicht absteigen. Da hilft es dann nicht immer noch die überzogene Kritik über Social Media. Das kann man sich dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch sparen, auch wenn der Frust dann mal groß ist, wenn man mal eine Serie hat, wo man nicht so viele Spiele gewinnt.
Ja, vor allen Dingen, wir reden hier vom besten Scorer des Vereins, 18 Scorer, dann kommt erstmal lange nichts. Und wir reden von Saison 1, erzähle ich jetzt gerade Quatsch, Saison 1 nach...
Zweite Saison.
Bitte?
Zweite Saison wieder in der Bundesliga, meinst du, oder?
Nee, Saison 1 nach dem Füllkrug-Abgang.
Ja, so. Absolut. Der ist jetzt im Sommer, ist er gegangen, kurz vor Schluss.
Ich muss jetzt gerade
30. August oder 31.
gerade kurz überlegen, aber da war ja schon auch irgendwie in Fußball Deutschland die Frage groß geschrieben, was passiert denn jetzt? Ja, die hässlichen Vögel sind getrennt. Können die überhaupt ohne den jeweils anderen performen? Jetzt weiß man, dass Füllkrug neben ein paar Durststrecken in dieses Dortmunder System eingebettet durchaus performt hat. Aber die Leistung von Duxch in einer schwächeren Mannschaft übrig zu bleiben und trotzdem irgendwie 18 Scorer zu holen, die finde ich ziemlich beachtlich. Also das darf man auch nicht unter den Teppich kehren.
Nee, absolut. Genau so ist es. Und dafür hat Bremen trotz des Abgangs eines ihrer wichtigsten Spieler, haben sie das trotzdem gut gemacht und lange wenig bis gar nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Und dann war es vielleicht nochmal knapp, dass sie da nochmal reinrutschen, aber ist eben nichts passiert. Und dann kann man es auch bei der Saison da einfach bei belassen und nicht irgendwie noch damit rechnen, dass man jetzt doch nochmal Europa angreift, nur weil die anderen noch viel blinder sind und das auch nicht hinbekommen, da regelmäßig zu punkten. Am Ende steht Bremen schon ziemlich genau da, wo man sie vor der Saison wahrscheinlich auch eingeschätzt hätte, irgendwo im Nirgendwo der Tabelle, nichts mit oben zu tun, nichts mit unten zu tun und passt, glaube ich.
Yes. Guti, kommen wir zum nächsten und letzten Spiel. Am Sonntag und wir haben uns angeguckt, was genau Dortmund im zweiten Sonntagsspiel zu Hause gegen Leverkusen den frisch gebackenen deutschen Meister anstellt. Das Spiel geht 1-1 aus. Es ist ein, wie ich finde, unglaublich taktisch geprägtes Spiel gewesen. Also für all diejenigen, die Lust an Taktiererei haben, war es ein Leckerbissen. Für all diejenigen, die Torraum sehen, ein Rauf und Runter, Chancen, Emotionen und Co. präferieren, war es ganz lange Zeit gar nichts. Bis letztendlich Füllkrug, wir sprachen eben über ihn, in der 81. Minute zum 1-0 trifft. Und da dachte ich schon so, also ja, Leverkusen ist bekannt dafür, fast schon berüchtigt mittlerweile, späte Tore zu schießen. Aber wenn sie selber so ein spätes Tor kassieren, könnte das, vor allen Dingen gegen einen Gegner auf Augenhöhe, doch echt interessant werden mit dieser Mega-Serie von 44 sieglosen Spielen ohne Niederlage. Aber nicht mit Stanisic. Der dachte sich nämlich,
nicht mit Stanisic.
7 Minuten Nachspielzeit, das klingt doch nach Leverkusen-Time. Und macht tatsächlich noch das 1-1. 9 Minuten gab es, glaube ich, insgesamt obendrauf. Es ist, ich weiß nicht, das wievielte Mal war das jetzt, dass Leverkusen in der Nachspielzeit noch irgendwie einen Punkt oder 3 holt.
Ja, unfassbar viel Spiele schon so entschieden oder Punkte geholt. Das ging Anfang der Saison schon los. Das zieht sich durch die gesamte Saison und ja, irgendwann ist es halt auch kein Zufall mehr. Die sind einfach immer noch bei der Sache. Und ich hatte aber tatsächlich ähnliche Gedanken, so spät ein Tor zu kassieren, trotzdem nochmal zurückzukommen. Habe ich mich auch gefragt in dem Moment, ob die das hinbekommen. Aber ja, sie haben mal wieder zugeschlagen nach einem schönen Standard. Nickt da sehr vorbildlich ein, nachdem Füllkrug das 1-0 für Dortmund beschafft. Aber passt halt einfach auch irgendwie in die Saison. Am Ende, finde ich, war der Punkt für beide auch in Ordnung. Das war ein gutes Spiel von beiden. Auch ja, ich habe auch natürlich die Torszenen vermisst und auch so ein bisschen diese Explosivität, die Mannschaften teilweise an den Tag legen, gerade Dortmund jetzt auch gegen Atletico und Leverkusen generell. Hatte ich mir natürlich eher ein 3-3 als ein 1-1 erhofft, aber trotzdem war man ein gutes Fußballspiel gesehen, was am Ende auch genug Spannung geboten hat. Bringt Dortmund nicht so ganz viel, die treten ein bisschen auf der Stelle, auf Platz 5. Ja, müssen sie halt die Champions League gewinnen, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Das nützt ja alles nichts. Beziehungsweise, wenn Bayern die gewinnt, müsste ja auch Platz 5 reichen, ne?
Sorry, ich muss zugeben, ich habe gerade den letzten Satz nicht mehr so richtig hingehört, weil ich schon bei einer Statistik hier hängen geblieben bin.
Ja, ich habe gesagt, dass Dortmund ja auf Platz 5 ist und durch das Unentschieden auch nicht Leipzig nochmal angegriffen hat. Aber wenn Dortmund oder Bayern die Champions League gewinnen, reicht ja auch der 5. Platz in Deutschland für die Champions League. Ja. Das wollte ich sagen. Das heißt eigentlich, ja, ganz gute Aussichten für Dortmund, dass es auch trotzdem mit der Champions League klappt.
Ja, da hast du recht. Ich bin gerade an Folgendem hängen geblieben, was dieses Spiel, dieses Ausgeglichene, dieses Rumtaktieren irgendwie perfekt beschreibt. Und das ist eine akkurate Zweikampfquote von 50-50 und auch im Ballbesitz reden wir hier von nahezu 50-50. Das finde ich schon sehr bezeichnend.
Ja, und was mir gerade einfällt, es gab ja mal wieder, das ist ja mittlerweile fast in jedem Spiel, gibt es ein so ein Foulspiel, wo jemand von hinten auf die Wade steigt und du schüttelst wahrscheinlich einfach nur jedes Mal mit dem Kopf, weil Thielmann für genau dieses besagte Foul rot gesehen hat und jetzt irgendwie mittlerweile mal gibt es rot, mal gibt es kein rot. Ja, diesmal gab es auch wieder kein Rot.
Ja, und ich würde gerne mal Folgendes verstehen. Alle Bilder, die ich zu Gesicht bekommen habe, zeigen, dass Frimpong, um diese Szene geht es nämlich, auf der Strafraumlinie und somit, also elfmeterwürdig, getroffen wurde. So, jetzt gibt es verschiedene Argumentationen. Die einen sagen, das Foulspiel fängt ja schon vorher an. Die anderen sagen, ich glaube Grimaldo kriegt den Ball ja auch noch so ein bisschen in die Füße und dann ist eben die Frage, ob Frimpong überhaupt so schnell gewesen wäre, dass er noch hätte einschreiten können und so weiter und so fort.
Ja.
Also erstmal.
Der Ball springe ja von der Hacke weg. So war denn irgendwie, glaube ich, die Argumentation. Ja. Aber also eindeutig fand ich es auf jeden Fall nicht.
Ja, also erstmal muss ich sagen, diese Regel, das Foulspiel fängt ja woanders an. Die muss man mal überdenken, weil wenn ich sie jetzt ganz stumpf interpretiere, dann kann ich ja theoretisch anfangen, irgendwo am Mittelkreis jemanden zu halten und dann schmeiße ich mich eben erst im 16er auf ihn, wohlwissend, dass ich ja am Mittelkreis angefangen habe. Ja, also das finde ich schon mal Käse, kann man mal drüber diskutieren, ob es die Regel so braucht. Das Zweite, wenn ich jetzt irgendwie einen Spieler, der sich grob in Ballnähe befindet, aber nichts direkt mit dem Ball zu tun habe, faule und es gibt dann keinen Elfmeter, weil eben argumentiert wird, ja, dieser Spieler ist ja irgendwie nicht mehr in der Situation mit dem Ball gewesen, denke ich mir so, ja, was ist, das widerspricht doch komplett der Logik, dass bei anderen Foulspiels, beispielsweise bei einem Standard, wenn irgendwer runtergerissen wird Elfmeter gepfiffen. Also wenn es ein Foulspiel in der Box gibt, dann ist es doch erstmal egal, oder es muss meiner Meinung nach erstmal egal sein, ob jemand in Ballnähe ist oder nicht, denn theoretisch kann er ja in einem Bruchteil einer Sekunde dann irgendwann in Ballnähe sein oder nicht. Wenn jemand gelegt wird im 16er, egal ob mit Ball oder ohne am Fuß, ist es Elfmeter, Feierabend.
Ja, absolut. Aber lass uns es ruhig dabei belassen, weil sonst sind wir sehr schnell wieder bei einer Grundsatzdiskussion zu dem Videoschiedsrichter und ich kann das total verstehen. Es ist einfach immer noch nicht stringent, wann der eingreift, welche Vergehen kontrolliert werden, welche nicht, wie dann am Ende entschieden wird und auch dieses, okay, ja, guck es dir doch nochmal an, obwohl da irgendwie 3-4 Leute sitzen, die sich das hier aus jedem Winkel schon angeguckt haben, warum sollte der Schiedsrichter dann überhaupt noch wieder drauf gucken. Es dauert einfach ewig lang jedes Mal und haben wir eigentlich schon abschließend auch in anderen Folgen besprochen, dass es Handlungsbedarf gibt, dass das einfach einheitlicher geregelt wird, weil so wie es jetzt ist, ist es einfach vor allem für den Zuschauer und auch für die Spieler auf dem Platz, glaube ich, maximal frustrierend, teilweise 4-5 Minuten Unterbrechung zu haben für etwas, was vermeintlich sehr offensichtlich ist oder vielleicht auch in anderen Situationen schon komplett anders entschieden wurde. Mir fehlt da nach wie vor die Stringenz und da kommen sie auch irgendwie nicht auf den grünen Zweig, dass man da wirklich erkennt, ah ja, das ist jetzt die Linie, so funktioniert jetzt in der Bundesliga der Videoschiedsrichter und darauf können sich jetzt alle einigen. weil das wäre für mich völlig fein. Also für mich, ich wäre, dann bin ich auch großer Fan von dem Videoschiedsrichter, aber wir haben immer noch die gleichen Diskussionen wie vorher, nur dass der Video, der Hauptschiedsrichter halt einfach viel weniger Entscheidungsmacht hat als vorher. Und wir regen uns ja trotzdem über Fehlentscheidungen auf. Das heißt, ja, es sind weniger ganz klare Fehlentscheidungen geworden, aber in den Diskussionen hängen wir immer noch genau in den gleichen Themen. Und dann können wir auch irgendwie überlegen, dass wir einfach sagen, ja, dann kriegt halt der Hauptschiedsrichter die Verantwortung und dann gehen wir das Risiko ein, dass Fehler passieren. Und wenn es dann so ganz, ganz grobe Schnitzer gibt, kann man sagen, okay, das kann man sich auf den Bildern nochmal angucken. Aber dieses, greift er jetzt ein, greift er nicht ein, wann darf er eingreifen, wann darf er nicht eingreifen, da ist für mich keinerlei Muster zu erkennen und das nervt.
So ist es. Gut, machen wir es zu für heute, Lutz. Machen das wir. War wieder schön, hat wieder Spaß gemacht. Was bleibt uns zu sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, gebt bei Spotify, gönnt einen Stern oder fünf oder wie viel auch immer. Gönnt einen
fünf Follow. Natürlich, ein Stern ist super schlecht.
Ja, da hast du natürlich recht. Fünf. Gönnt ein Stern mal fünf. Und teilt es gerne mit Freunden und Freundinnen, die sich für Fußball interessieren und Bock auf einen Podcast von Fans für Fans haben. Denn das sind wir, die Couch Capitanos, und ich würde sagen, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
So ist es. Das machen wir genau so. Folge 26 ist im Kasten. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche zur gleichen Zeit und gleicher Stelle, wo auch immer ihr uns hört, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, euch eine erfolgreiche Woche, sage ich.
Ciao.
Tschüssi.